SWR 2 Forum.
Heute für Gott und die Welt, wofür steht der Katholikentag in Münster, am Mikrofon Holger Gola. Suche Frieden lautet das Leitwort des 101. Katholikentags in Münster. Das passt zur Örtlichkeit. Immerhin wurde in Münster der 30-jährige Krieg durch den Westfälischen Frieden beendet, aber das ist Geschichte. Heutzutage befassen sich die über 70.000 Teilnehmer mit den aktuellen Konflikten in dieser Welt und den drängenden Themen in ihrer Kirche. Den meisten Besuchern gibt der Katholikentag das Gefühl, als Gläubige nicht allein dazustehen. Den Politikern, die dort auftreten, bietet er die Gelegenheit, sich als werteorientierte Verantwortungsträger zu präsentieren. Aber welchen Stellenwert hat der Katholikentag in einer Gesellschaft, die sich immer mehr abwendet von den Kirchen, und welche Akzente kann er noch setzen? Darüber diskutieren wir mit Professorin Dr. Christiane Franz, Politikwissenschaftlerin an der Universität Münster, mit Professor Dr. Gerd Pickel, Religionssoziologe an der Universität Leipzig, und mit Dr. Stefan Vesper, Generalsekretär des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Das ist gewissermaßen der Veranstalter. Zwischen Aufbruch und Dogma, so haben die beiden Münsteraner Kirchenhistoriker Hubertus Wolf und Holger Ahning den Katholikentag vor 2 Jahren verortet. Da fand er in Leipzig statt, die 100. Ausgabe. Jetzt 2018 stößt Münster auf ein so großes Interesse, wie es diese Veranstaltung seit 1990, kurz nach dem Mauerfall, in Berlin nicht mehr erlebt hat. Dr. Vesper, ist das für Sie als Generalsekretär des ZDKs schon ein Zeichen eines neuen Aufbruches?
Also wir haben uns sehr gefreut, dass das Echo auf den Katholikentag so groß war und so groß ist. Man erlebt es ja auch in der Stadt. 70.000 Menschen diskutieren und feiern und beten, und es ist eine ganz besondere Atmosphäre. Ich glaube einfach, dass sich wieder zeigt hier, dass die Christen etwas anzubieten haben der Gesellschaft, dass sie ein öffentliches Interesse erzeugen, aber auch ein öffentliches Engagement einbringen. Und dass das hier in Münster so gut läuft, freut mich sehr. Ich wünsche mir natürlich auch Ergebnisse im Bereich des Friedens, in den verschiedenen Aspekten von Frieden. Aber ganz grundsätzlich will ja der Katholikentag zeigen, was wir als Christen der Gesellschaft anzubieten haben. Und dass wir da etwas zeigen, das ist gut.
Darüber werden wir gleich noch ausführlicher diskutieren. Professor Dr. Gerd Pickel, zwischen Aufbruch und Dogma passt diese Beschreibung für den Katholikentag, der ja ausgerechnet 1848, also im Revolutionsjahr, in Mainz gegründet wurde.
Oh ja, das ist nicht falsch. Also im Prinzip kann man ja sagen, dass der Zulauf, den wir jetzt haben, vor allem damit zusammenhängt, dass das Thema Religion im öffentlichen Diskurs wieder deutlicher nach vorne getreten ist, aber eben auch teilweise kontrovers. Es ist für Katholiken eben auch so, dass sie einerseits ja, und das ist ja ein Schwerpunkt auch dieses Katholikentags, zu anderen Religionen sich positionieren, sich mit dem Thema Integration, das auch was mit Religion hat, auseinandersetzen müssen. Und natürlich auch andere Fragen, die jetzt auch vor kurzem natürlich politisch sozusagen eingeworfen wurden, haben, mit denen sie sich auseinandersetzen wollen. Und in diesem Geflecht ist durchaus das Interesse groß, und es ist vor allem das Interesse natürlich derjenigen groß, die im Katholizismus engagiert sind und engagiert waren. Und da ist man eigentlich ganz zufrieden, wenn man mal zusammenkommen kann, das diskutieren, vielleicht auch kritisch diskutieren kann und die Positionen schärfen kann des Weges des Katholizismus in eben eine moderne Gesellschaft, die ja doch geprägt ist von sehr vielen Ansprüchen wie religiöser Pluralisierung auf der einen Seite, aber natürlich auch trotz allem immer noch Säkularisierungsprozessen auf der anderen.
Frau Professorin Christiane Franz, Aufbruch ist ja ein großer Begriff, dessen Versprechen dann meistens doch nicht eingehalten werden kann. Wo verorten Sie den Katholikentag zwischen Dogma und Aufbruch, gerade auch aus dem Blickwinkel einer Politikwissenschaftlerin?
Ich glaube, es macht viel Sinn zu unterscheiden zwischen der individuellen Dimension. Das wird aus den O-Tönen, die wir jetzt aus dem Katholikentag seit gestern auch schon hören, sehr deutlich. Für den einzelnen Christen, die Christin, kann das auf jeden Fall ein Aufbruch sein, wird offensichtlich auch so erlebt. Die zweite Frage, die ich schwieriger zu beantworten finde, ist, ob aus solchen Events, aus solchen Ereignissen tatsächlich über die lange Zeit ein Aufbruch wird, der tatsächlich manifest innerhalb der Kirche oder religionspolitisch oder aber gesellschaftspolitisch dann tatsächlich auch ein nachhaltiges Aufbruchsignal setzt. Was deutlich wird, ist, dass aus meiner Sicht auf der individuellen Ebene ganz viel Impulse gehen, um sich nochmal selber zu vergewissern, wo stehe ich als Christ in dieser Gesellschaft, was sind meine Anforderungen, denen ich auch immer wieder Genüge tun muss. Und an der Stelle, glaube ich, passiert zurzeit sehr, sehr viel.
Professor Pickel, Sie sind ja jemand, der als Religionssoziologe ein bisschen hinter die Kulissen schaut, nicht nur das Thematische, sondern auch woher die Menschen kommen, welche Interesse sie haben. Was wissen Sie denn über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Katholikentags, egal ob Leipzig oder jetzt Münster?
Ja, wir haben bei den letzten beiden Katholikentagen in Regensburg und Leipzig ja Untersuchungen gemacht und Erhebungen durchgeführt. Und was man sagen kann, ist, es gibt sozusagen eine Art Stammpublikum des Katholikentags. Die kommen auch, man kann sagen, deutschlandweit zusammen. Und das ist sehr, sehr wichtig für die eigene Identität. Man trifft auch Leute, die ähnlich engagiert sind wie man selbst. Man muss allerdings auch sagen, es ist auch ein spezifisches Klientel der katholischen Kirche. Also das ist auch gar nicht jetzt irgendwie negativ gemeint, sondern es ist das Potenzial der sowieso auch in den Gemeinden schon sehr engagierten Personen. Man kann das an einer Sache ganz gut festmachen. Wir haben mal gefragt, wer würde denn gewählt werden? Und in der Tat, es gibt, das würde man jetzt vielleicht auch so erwarten, in Regensburg waren es 30%, die die CDU oder CSU gewählt hätten. Aber wir haben auch 30% Grünwähler. Damit sieht man hier eine Zusammensetzung, die auch gesellschaftspolitisch ja durchaus interessant ist und die sich ja auch in den Diskursen widerspiegelt. Wir sehen das ja auch in den, jetzt gerade in Münster, in dem Diskurs über bestimmte Politiker, die kommen oder auch nicht kommen, die natürlich auf eine, sagen wir mal, ganz bestimmtes Klientel treffen werden, und das ist ihnen durchaus bewusst. Und für die ist es natürlich extrem wichtig, so zusammenzukommen. Was vielleicht auch wichtig ist, wir haben natürlich immer diese politische Komponente sehr stark vor Augen, weil die ja sehr stark auch natürlich in die Medien hineindrängt. Aber es ist ganz klar, dass die Priorität liegt im religiösen Charakter, sonst könnte ich eben auch zu anderen Veranstaltungen gehen. Und da ist schon doch eine selektive Auswahl.
Ich würde da gerne anknüpfen, Herr Pickel, weil ich aus meiner Sicht noch verstärken wollen würde. Es gibt dieses ganz starke Moment der Selbstvergewisserung im Glauben, die sicherlich auch für den Einzelnen den Aspekt hat, ich engagiere mich über die Zeit, über das Jahr, auch zwischen den Kirchentagen in meinen Gemeinden. Christsein in Gemeinde, in Gemeinschaft scheint ein extrem wichtiges Moment zu sein, dass dann zusätzliche Impulse über solche Großereignisse gewinnen kann. Und hier scheint das auch tatsächlich so zu gelingen. Und Sie haben es in Ihrer Forschung ja auch dargelegt. Auf der anderen Seite muss man eben sagen, dieser starke Impetus des Politischen, des Gesellschaftspolitischen, auch des Kulturpolitischen auf jeden Fall, der in den Programmatiken des Kirchentags sich ja auch in den Programmheften niederschlägt. Da muss man sagen, wir haben ja nicht nur Christen, die den Anspruch haben, sich gesellschaftspolitisch zu engagieren. Aber die Christen, die sich gesellschaftspolitisch engagieren und die da ein großes reflektives Verständnis haben, die finden sich dann tatsächlich auch überproportional, wenn ich es richtig sehe, bei den Katholikentagen ein und zusammen und nehmen auch hier zusätzliche Impulse auf.
Wenn dann aber das engagierte Eigenpublikum kommt, Dr. Stefan Vesper, dann ist die Werbung für die Kirche, das Erreichen des Stadtpublikums ganz schön schwierig.
Nein, ich glaube, das sagen Sie uns bei allen Ereignissen, dass die Stadt merkt, da ist was Besonderes. Also sind viele Leute, es sind ja auch hier in Münster viele Leute bei Send oder bei kirmesartigen Sachen oder anderen Großveranstaltungen, aber alle sagen, ein Katholikentag, das gleiche gilt für den evangelischen Kirchentag, in den dortigen Städten ist etwas ganz Besonderes, weil die Leute sind eben anders. Schon das ist für mich eine wichtige Aussage. Die Leute sind offener, die sind fröhlicher, die sind höflicher, die sind irgendwie mit einer besonderen, also irgendwie freut mich das, immer zu hören. Trotzdem unterstütze ich, was eben schon gesagt wurde, viele brauchen auch die Selbstvergewisserung. Die Gemeinden werden kleiner, die Sache wird vereinzelter in der Lebenswelt, wo man zu Hause lebt. Dass man hier sich in einer großen Masse erfährt, das ist für die Leute bestärkend. Wir hatten den großen Eröffnungsgottesdienst oder Himmelfahrtsgottesdienst. Das ist schon toll, mit 25.000 Leuten so einen Gottesdienst zu feiern, wo auch viele Bischöfe dabei sind, aber viele Laien sich auch engagieren, sichtbar sind. Das ist schon ganz wichtig. Übrigens kommen nach unseren Eindrücken auch immer mehr Suchende und Fragende zum Katholikentag. Wir haben nicht mehr die großen Gruppen, wo der ganze Bus mit 50 Leuten aus der Gemeinde dann zum Katholikentag fährt, sondern die Gruppengrößen werden kleiner. Und da sind durchaus auch Suchende und Fragende dabei. Deswegen haben wir auch immer wieder ein geistliches Zentrum, wo man wirklich so Glaubensfragen auch besprechen kann. Nicht alles an diesem Katholikentag ist politisch, auch wenn uns das besonders wichtig ist. Und ich bin sehr dankbar, dass Frau Professorin Franz auch das Kulturprogramm erwähnt hat. Denn ja, Christen tragen das Kulturleben in Deutschland ganz entscheidend mit. Das hat ja neulich eine Enquete-Kommission auch nochmal herausbekommen.
Wenn aber die kirchliche Bindung sehr stark ist, wenn ein Katholikentag, auch ein Kirchentag der eigenen Glaubensvergewisserung dient, was kommt denn dann in den Heimatgemeinden zurück an? Also ich kenne den Spruch, auf Kirchentagen kann man experimentieren, auf Katholikentagen höchstwahrscheinlich genauso. Da hat man splinige Ideen, alternative Gottesdienste, die man mal ausprobiert und dann kommt man zurück und jetzt bin ich etwas salopp und westfälisch, dann ist wieder tote Hose, weil der Priester oder wer auch immer sagt, das machen wir mal nun ganz anders. Also die Frustration ist doch sehr groß.
Nö, also ich würde sagen, natürlich gibt es auch Frust, gibt es auch natürlich Priester, die irgendwas verhindern wollen. Auf der anderen Seite, ich denke, das richtige Wort heißt, wer es macht, hat die Macht. Und die Leute werden hier auch mit motiviert, indem sie sehen, was andere können, wo andere sich einsetzen, welche Ideen andere haben und bringen das nach Hause. Und da, wie es in der eigenen Situation möglich ist, wird es umgesetzt. Und ich glaube, die Kirche lebt von solchen Impulsen. Also nicht unbedingt die ganze flächendeckende Kirche in Deutschland lebt vom Katholikentag, aber viele Leute nehmen hier vieles mit, was sie zu Hause umsetzen. Und das wirkt dann auch.
Professor Bickel, wenn man sagt, die ganze Kirche ist beim Katholikentag nicht dabei, es gibt ja Ränder, gerade konservative Kreise, die auch so eine Veranstaltung wie einen Katholikentag, geschweige denn auch evangelisch einen Kirchentag, ablehnen und sagen, das ist uns viel zu freizügig, viel zu offen.
Ja, das ist vollkommen richtig. Man muss sich immer klar sein, dass wir natürlich, wenn wir zurück in die Gemeinden gehen, das war ja gerade angesprochen, unterschiedliche Gruppen haben. Ja. Und ganz klar, konservativere Christen in der evangelischen wie in der katholischen Kirche sind durchaus nicht mit allem einverstanden, was auf Katholikentagen oder auch auf deutschen evangelischen Kirchentagen diskutiert wird, vor allem welche Positionen getragen werden. Das gehört aber eben auch zur Kirche dazu. Wir haben es bei Parteiveranstaltungen ja auch nicht so, dass jetzt alle gleichzeitig zur SPD-Parteiveranstaltung gehen, sondern meistens SPD-Anhänger. Das ist für diese wichtig. Das ist auch wichtig als Artikulation dieser Gruppe. Man muss sich aber natürlich immer vor Augen halten, dass es auch andere Gruppen gibt. Ich glaube aber, dass das durchaus auch legitim ist und dass es vor allem auch legitim ist, dass diese Positionen deutlich werden. Jetzt darf man eben auch eines nicht vergessen, was wir jetzt schon an zwei, drei Stellen ja auch angesprochen hatten. Dadurch, dass es eine Gruppe ist, die sehr, sehr stark engagiert ist, ist es eine Gruppe, die auch sehr weit in die Gesellschaft hineinwirkt. Das sind ja auch die Personen, die nicht nur in der Kirche engagiert sind, sondern die auch im zivilgesellschaftlichen, wie wir das heute ja so schön nennen, besonders auffällig werden. Und dementsprechend ist es natürlich dann schon auch doch durchaus wichtig zu sehen, wie diese Positionen sind. Und es ist zudem auch wichtig für die Kirche zu sehen, was für Positionen kommen denn hier auf. Ist ja so ein bisschen ein Sensor. Ganz klar, man merkt ja auch durch die Reaktionen aus der Bischofskonferenz, die ja durchaus sehr unterschiedlich waren, dass die einen das eher so ein bisschen fürchten und sagen, um Gottes Willen, das sollte man nicht zu ernst nehmen, was da jetzt für Positionen kommt, die kennen wir ja schon. Und die anderen sagen, na ja, das müssen wir schon mitnehmen und diskutieren. Also es ist ein Austausch, den wir ja uns ja von der Politik momentan eigentlich immer erhoffen, zwischen dem Bürger und der politischen Elite. Hier ist der Austausch eben auch gegeben, dass die kirchliche Elite auf der anderen Seite mit einer bestimmten Gruppe zumindest ihren Klientels ins Gespräch, in die Diskussion und vielleicht auch mal in eine kontroverse Diskussion geht.
Stichwort Zivilgesellschaft, Frau Professorin Franz. Die Kirchen prägen die Zivilgesellschaft mit, haben zumindest den Anspruch, dies zu tun. Stimmt das auch?
Das stimmt auf jeden Fall nach wie vor. In vielen Fällen agieren ja Verbände der christlichen Kirchen auch als Subunternehmen des Staates. Viele Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens, des Gesundheitssektors, würden zusammenbrechen, wenn wir nicht eine starke zivilgesellschaftliche Organisationskraft aus den Kirchen heraus hätten, traditionell mit langen Pfadabhängigkeiten. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, dass wir, ich kenne das aus der eigenen Forschung, kann das da so ein Stück weit nachzeichnen, dass wir eine Parallelität haben von zivilgesellschaftlichem, christlichen, kirchlich gebundenem Engagement und politischem Engagement. Und auf die Dimension würde ich gerne noch zusätzlich hinweisen wollen. Wir haben nicht nur die Christen, die Katholiken in zivilgesellschaftlichen Organisationen, wo sie dann mittelbar gesellschaftspolitisch auf Politik wirken, sondern wir haben eben auch die Überrepräsentanz von Katholiken, Christen in der Politik, das Doppelengagement in Zivilgesellschaft und Politik und einen ganz starken eigenen Willen, das Christliche in die Politik mit einzubringen, mit hineinzudenken. Und das wäre die dritte Dimension, die ich glaube, die wichtig ist, mit in den Blick zu nehmen.
Das ist ja auch ein Anspruch, der damit verbunden ist, wenn Sie von Willen sprechen. Aber die Kirchen, die Christinnen und Christen haben ja den Anspruch, wir wollen Welt Gesellschaft gestalten, der aber zunehmend auch auf Widerspruch stößt, auch in der Zivilgesellschaft. Da kommen ja dann Fragen auf, warum will jetzt die Kirchengemeinde einen Kindergarten übernehmen oder auch eine andere Institution?
Ich weiß gar nicht, ob es immer sofort der Widerspruch ist. Es ist zumindest so, dass wir nicht mehr die Selbstverständlichkeit haben, das zu akzeptieren, dass es diesen Mitgestaltungsanspruch gibt. Es wird zumindest Diskussionsbedarf angemeldet. Das hat sich auch hier gezeigt, als es darum ging, den Katholikentag nach Münster zu holen, wo nicht mehr unhinterfragt das als etwas Gutes, Unterstützenswertes gesehen wird, sondern zumindest zunächst gesprochen werden muss zwischen den unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen, gesellschaftlichen Kräften. Auf der anderen Seite ist es so, dass man sagen kann, dass die Mitgestaltungswilligkeit ja im katholischen Glauben wie im evangelischen Glauben tief mit eingewirkt ist, aber heute eben auch nicht mehr unhinterfragt bleibt, wo wir eine religiöse plurale Gesellschaft haben, in der dann auch andere Mitsprache in ähnlicher Art und Weise beanspruchen und neue Diskussionsfelder sich ergeben und ergeben müssen. Das Angestammte wird angezweifelt.
Stefan Vesper, was sind denn die Aufgaben einer Zivilgesellschaft heute, egal ob jetzt christliche oder muslimische, jüdische oder agnostische Prägung?
Ja, wir werden uns doch immer mehr bewusst, dass eine Gesellschaft nicht vom Himmel fällt, sondern dass sie getragen werden muss durch Haltungen und durch Werte und durch Menschen und Gruppen und Initiativen, die diese Haltungen und Werte in der Gesellschaft hochhalten. Hier wird jetzt unter dem Leitwort Suche Frieden vielfach thematisiert, dass wir in Deutschland und hier in Europa, mal vom Balkan abgesehen, doch 70 Jahre im Frieden leben. Und ich glaube nicht, dass es so ist, dass wir deswegen die Hände in den Schoß legen können und sagen, ist ja alles prima, sondern unsere gesellschaftliche Situation, die Werte in der Gesellschaft müssen immer weiter hochgehalten werden, in den Streit gestellt und verteidigt werden. Und dazu, dass sich Christinnen und Christen da besonders engagieren, halte ich für sehr gut. Ist ja eben, ich kann das alles, was eben gesagt wurde, nur unterstreichen. Von Zeit zu Zeit, alle 4 Wochen bekomme ich einen Brief, wo es heißt, von Christen. Ihr als Zentralkomitee, ihr sollt euch mal aus der Politik raushalten, ihr sollt beten und so. Ne? Dann kann ich das alles schreiben immer oder schreibe ich immer das, was meine beiden Vorredner eben gesagt haben, dass es dazugehört zum Christsein, in der Gesellschaft Zeugnis zu geben und das heißt, sich einzusetzen für die Schwachen, für die Armen, für die Benachteiligten und so weiter.
Welche Impulse, welche Akzente kann denn ein Katholikentag in 5 Tagen tatsächlich setzen, Frau Franz?
Ich habe mir das Programm angeschaut und wenn man sich außerdem das Leitwort nochmal anschaut, dann ist ja das Motto Suchet Frieden direkt gekoppelt beispielsweise mit dem Imperativ der Gerechtigkeit, darüber zu reflektieren, nachzudenken, sich in Diskussionen auszutauschen. Und was bei einer gelingenden Veranstaltung womöglich tatsächlich dann in die Gemeinden hinein, in die persönlichen Lebensbereiche hinein mitgenommen wird und transferiert wird, ist der Aspekt, wo in meinem konkreten Lebensumfeld, in meinem gesellschaftlichen Umfeld, in meinem vielleicht auch nachbarschaftlichen Umfeld bin ich vor solche Fragen gestellt. Und wenn man ins Programm schaut, sind das Fragen des religiösen Miteinanders, es sind Fragen der Weltgesellschaft, es sind Fragen des Konsums, es sind Fragen, die bis hineingehen in die Frage von Tierhaltung, Gerechtigkeiten in diesem Bereich. Da finden sich Titel wie ist Konsum und Gerechtigkeit eigentlich vereinbar? Und ich glaube, an der Stelle hat es durchaus eine Wirkung, die auch ins Alltägliche mitgenommen werden kann und gar nicht mal unbedingt in die großen revolutionären Umwälzungen hinein gedacht werden muss, sondern im Privaten beginnt und sich dann über zivilgesellschaftliche Strukturen weiterträgt.
Gerd Pickelmann könnte aber auch sagen, dieses Klein-Klein ist auch ein bisschen eng gefasst.
Ja, man muss natürlich an der Stelle sagen, es soll ja die Vielfalt, es soll ja die Breite aufgenommen werden und Zivilgesellschaften, plurale Zivilgesellschaften, sind eben durch Breite und Vielfalt geprägt. Das hat man ja eben gerade dadurch jetzt auch aufgenommen, dass man jedem die Chance gibt, sein Thema dort einzubringen. Und es ist ja doch ganz interessant, wenn man so über so einen Katholikentag läuft oder auch über einen evangelischen Kirchentag, dass man eine wahnsinnige Menge an unterschiedlichen, eben sehr engagierten, sehr vorgetragenen Initiativen findet, mit denen man in Austausch kommt. Das funktioniert ja sehr gut. Man darf allerdings nicht davon ausgehen, dass das sozusagen das zerfasert. Es gibt ja dann doch bestimmte Themen, die sich bündeln. Man merkt ja Interessenlagen. Und was wir natürlich momentan haben, ist klar, die Frage der religiösen Pluralisierung mit all ihrem Drumherum ist etwas, was sehr, sehr viele beschäftigt, wo auch sehr, sehr viele Initiativen sind. Und damit bündeln sich Themen natürlich sehr deutlich. Und natürlich ist auch gerade die Ökumene momentan ein sehr, sehr starkes Thema. Das kommt bei sehr, sehr vielen Gruppen eben auch zum Tragen. Also man hat sozusagen eine Zweigleisigkeit, in der sich zwar das eine, das Kleinteilige, was mit dem eigenen Engagement zusammenhängt, aber auf der anderen Seite natürlich zielt das auf bestimmte Richtungen und bestimmte Überlegungen. Also wir haben Frieden, wir haben Zivilgesellschaft, wir haben aber eben auch gerade das Thema des Umgangs mit anderen Religionen. Und das ist natürlich gerade für eine religiöse Veranstaltung ja ein sehr, sehr heißes Thema.
Ja, ich möchte gerne ein Beispiel sagen. Also auf der einen Seite in den Reden bei der Eröffnung, auch beim Bundespräsidenten, aber auch bei Professor Sternberg in der Eröffnung, hat man ja gehört, dass wir uns eben gegen jede Form von Antisemitismus und auch von Islamfeindlichkeit verwahren und einsetzen. Ein großer Beifall und so. Zu dieser politischen Aussage gehört beim Katholikentag eben ein ganzes Feld von Veranstaltungen, die zum Beispiel im Lehrhaus Judentum zeigen, wie Juden in Deutschland leben. Gestern haben wir eine Gemeinschaftsfeier, eine christlich-jüdische Gemeinschaftsfeier gehabt, die für mich sehr beeindruckend war und auch zu den Highlights des Katholikentags für mich persönlich zählt. Also es gibt auch ein ganz eigenes christlich-islamisches Dialogzentrum hier mit Informationen über den Islam. Also diese politische Aussage wird unterfüttert durch Lernerfahrungen, die man mit nach Hause nehmen kann.
Wo gibt es denn auch Grenzen einer solchen Veranstaltung, eines solchen, jetzt nenne ich es mal, Glaubensevent, also der Anspruch, in die Gesellschaft hineinzuwirken, auch in die Gemeinden, auch etwas Persönliches mitzunehmen? Aber wo gibt es vielleicht Grenzen, Erwartungen, die gar nicht erfüllt werden können?
Das eine, was als Grenze sicherlich anerkannt werden muss, ist, dass wir doch auch wissen, dass solche Veranstaltungen für den Moment eine sehr starke Wirkung haben, aber was ihre lange Wirksamkeit angeht, dann doch wieder von anderen Ereignissen eben schnell eingeholt werden. Das würde ich erstmal, was die Reichweite angeht, doch mit zu bedenken geben. Ich glaube, das ist aber allen bewusst, die dann auch wieder in eine nächste Veranstaltungsvorbereitung hinein ja im Grunde genommen denken, sobald hier die Tore geschlossen sind. Das ist der eine Teil von Grenzen. Der zweite Teil, den ich sehe, ist, dass man sicherlich die Frage nicht überdecken kann, dass eine solche Veranstaltung, die eben vom Zentralkomitee aus organisiert ist, widerspiegelt, wie die Christinnen und Christen in den Gemeinden sich Kirche vorstellen und die das Lehramt durchaus bisweilen auch andere Vorstellungen dann kirchenpolitisch durchsetzt und man dann eben auch im interreligiösen Dialog sagen muss, da wird sicherlich gemeinsam das Gespräch gesucht. Es kommt aber auch immer wieder zu Abwertungen, ob die immer so gemeint und gewollt sind und intendiert sind oder ob das einen anderen Hintergrund hat. Das sind Grenzen, die dann in der Realität durchschlagen, weil es zu Abwertungen kommt und die dann im Grunde genommen dem Anliegen des Zentralkomitees sicherlich auch ein Stück weit zuwiderlaufen, kann ich mir vorstellen.
Also ich freue mich eigentlich, dass beim Katholikentag eine große Zahl von Bischöfen dabei ist. 127 sind dieses Mal mit dabei. Und sich auch dem Gespräch stellen. Natürlich, es ist klar, vor allem Bischöfe, die uns nahestehen. Aber es sind auch kritische Bischöfe da, die sagen, das und das, was ihr macht, ist nicht richtig. Oder in diesem oder jenem Punkt bin ich ganz anderer Meinung. Und dass die sich dem Gespräch stellen, das finde ich gut. Sie müssen es ja auch in den eigenen Diözesen auch immer sich dem Gespräch stellen. Und dass sie sich hier auch über Diözesan dem Dialog öffnen, das gefällt mir.
Wo gibt es denn beispielsweise Widerspruch?
Ja, wir haben jetzt natürlich das große Thema, für uns ist das selbstverständlich, dass wer mit einer evangelischen Frau oder einem evangelischen Mann verheiratet ist, dass die evangelischen Partner mit zur Kommunion gehen sollen. Das ist aus unserer Erfahrung breite Praxis in den Gemeinden. Und dass die Bischofskonferenz eine gemeinsame Handreichung da besprochen hat, dass sie es jetzt machen möchte, erlauben möchte, dass die Verheirateten, wenn sie den Wunsch haben, dass sie mitgehen dürfen zur Kommunion, das finden wir genau richtig. Einige sind dagegen, einige Bischöfe, eine kleinere Gruppe. Einige von denen sind auch hier. Und das ist so ein Streitpunkt. Da muss man miteinander sprechen, ist, glaube ich, wichtig. Und ich bin sicher, dass das kommen wird und dass es auch schon besteht. Aber es wäre aus unserer Sicht schön gewesen und auch ist auch notwendig, dass sie das mal als Bischofskonferenz gemeinsam feststellen.
Für Gott und die Welt, wofür steht der Katholikentag in Münster? Über dieses Thema diskutieren wir im SWR2-Forum mit Frau Professorin Dr. Christiane Franz, Politikwissenschaftlerin an der Universität Münster, mit Professor Dr. Gerd Pickel, Religionssoziologe an der Universität Leipzig und mit Dr. Stefan Vesper, Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. In diesem Jahr nehmen viele Mitglieder der Bundesregierung oder hohe Repräsentanten der Politik teil. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wurde schon genannt. Land, Bundeskanzlerin Angela Merkel, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen Armin Laschet, um nur drei Namen zu nennen. Das ist für viele eine willkommene Bühne, eigene politische Ansichten zu vertreten und Werte einzufordern. Frau Professorin Franz, als Politikwissenschaftlerin, ist das nicht so viel Nähe zum Staat?
Das ist Nähe zum Staat, die aber so ungewöhnlich nicht ist. Die zieht sich durch die Geschichte der Bundesrepublik nun ganz sicher hindurch. Sie wird inzwischen etwas anders diskutiert, sie wird anders reflektiert, eben vor dem Hintergrund religiöser Pluralität, auch einer stärkeren Säkularität. Sicherlich, das ist ja zu diskutieren, wie stark die Säkularisierung dann wirklich ist. Es ist zu diskutieren vor dem Hintergrund zumindest einer gewissen Entkirchlichung. Aber wichtig erscheint doch eher dabei die Frage, ob die Berührungspunkte von Staat und Kirche reflektierte Berührungspunkte sind und solche sind, die die Religionsfreiheit als Gebot sozusagen nicht einschränken und in der dann auch wieder eine gewisse Pluralität von Positionen deutlich wird. Grundsätzlich würde ich nicht für problematisch erachten, wenn Repräsentanten des Staates bei solchen Großereignissen, die tatsächlich auch eine hohe Strahlkraft haben, auftreten, ihre Positionen benennen. Es ist eigentlich, solange es auf einer offenen Bühne sozusagen stattfindet, gesehen wird und erkennbar ist als Position, sehr viel weniger problematisch, als wenn es sozusagen nicht sichtbar für Bürgerinnen und Bürger im Hintergrund geschehen würde.
Also im Hinterzimmer.
Genau, das wäre eigentlich erstmal demokratietheoretisch deutlich schwieriger.
Ja, ich bin natürlich, freue mich darüber natürlich, dass aktive Christinnen und Christen in hohen staatlichen Ämtern sind. Wie sollte es anders sein? Da müssten Sie ja sonst sagen, Politikerinnen und Politiker müssen irgendwie neutrale Personen sein, irgendwie keine Auffassung, keine Werthaltung, keine Herkunft, keine Geschichte haben. Das geht ja gar nicht. Und insofern muss man den weltanschaulich neutralen Staat auf der einen Seite sehen, aber er lebt von Menschen und Ideen, die ihn tragen. Und da freue ich mich, es war jetzt in der letzten Regierung war ein starker evangelischer Akzent, freut mich als Katholik auch, weil es eben auch Christinnen und Christen sind, mit denen wir zusammengehen. Und jetzt sind doch stärker, ist ein stärkerer katholischer Akzent.
Also wird immer noch gezählt?
Nö, man guckt natürlich und wir haben immer so, dann gehört die Staatsoberhäupter sind jetzt seit so langer Zeit evangelisch. Seid ihr da nicht irgendwie marginalisiert? Da kann ich immer nur lachen, weil es uns einfach freut, wenn, und das ist ja jetzt auch wieder der Fall, so viele Menschen aus christlicher Herkunft in hohe Ämter kommen. Und es hat vielleicht auch miteinander zu tun.
Ja, man muss vielleicht eines sagen, wir fordern ja auf der einen Seite jetzt seit einigen Jahren ganz verstärkt, dass Politiker sich dem Diskurs stellen, dass sie sozusagen bürgernäher werden, nicht so abgehoben. Da ist das ja eine gute Plattform, eine gute Möglichkeit. Das bedeutet natürlich auch einen gewissen Anspruch an die Veranstaltung, dass es nicht nur Präsentation ist, das wäre eben die Politiker reden sozusagen quasi im Wahlkampfmodus, sondern dass es eben Diskurs ist, dass man eben auch auf unbequeme Fragen eingeht. Dass das durchaus der Fall ist, merkte man jetzt ja dann doch da und dort aus dem einen einer nicht so gemütlich ist. Und wir gehen ja davon aus, als wären nur Klaköre. Das stimmt ja nicht. Bei bestimmten Positionen, die wir momentan haben und bei dem Klientel, von dem wir jetzt gesprochen haben, kann es sehr, sehr ungemütliche Veranstaltungen dort eben auch geben. Es ist ein Risiko für einen Politiker, wenn er dorthin geht und eine Position hat, die jetzt vielleicht nicht ganz konform ist mit diesen Überlegungen. Und in der Hinsicht finde ich das eine sehr gute Möglichkeit, vor der man sich eigentlich auch nicht so richtig wegstehlen kann. Es ist auch eine gute Möglichkeit zu zeigen, dass man responsiv ist auf etwas, was zumindest in einem Teil der Bevölkerung diskutiert wird. Also an dieser Stelle, glaube ich, ist es eine gute Chance. Die wird ja auch immer mehr genutzt.
Und zudem wird es auch deutlich, wo Grenzen verlaufen. Wir haben eben über das Thema Grenzen auch schon kurz gesprochen. Diskutiert wurde im Vorfeld und ich glaube bis in den Katholikentag hinein die Frage, wie vereinbar sind denn politische Positionen und Christsein und Katholiksein? Das rankte sich um die Einladung von einzelnen Politikern, auch der AfD. Und da wird dann eben auch zu diskutieren sein, wo sind Toleranzgrenzen? Was kann ich politisch, parteipolitisch vertreten, normativ? Was kann ich als Christ dann auch glaubwürdig vertreten? Und wo gibt es diese Schnittstelle? Und auch das zu diskutieren, sich dem Thema über diese Frage hin zu nähern. Wo verlaufen Grenzen des Engagements, wenn es gefordert ist, von Christinnen und Christen sich politisch einzumischen? Dann ist aber eben auch die Frage, mit welchen gesellschaftspolitischen und politischen Positionen, auch religionspolitischen Positionen, ist das noch vereinbar und wo wird das dann Makulatur, wo im Grunde genommen Inhalte nicht mehr glaubwürdig vertreten werden könnten?
Die Haltung der Bundestagsparteien zur Kirche und Religion in Staat und Gesellschaft ist ja vor allen Dingen auch morgen nochmal ein Thema. Unter anderem sind da die kirchenpolitischen Sprecherinnen und Sprecher der im Bundestag vertretenen Parteien eingeladen, auch der Sprecher Volker Münz der AfD-Fraktion. Darüber hat es im Vorfeld Stefan Vesper viele Diskussionen gegeben. Nach der Einladung haben auch Theologieprofessorinnen und Professoren schon wieder die Ausladung gefordert. Was versprechen Sie sich von dieser Veranstaltung? Wird das wirklich eine weiterführende Diskussion?
Ja, ich möchte eine Vorbemerkung machen und sagen, das ist die einzige Veranstaltung, wo ein Repräsentant der AfD beim Katholikentag mitwirkt. Das ist immer etwas unproportional zur öffentlichen Debatte, ist es, weil 1000 Veranstaltungen, es geht also um eine einzige Veranstaltung. Und da hat die Katholikentagsleitung gesagt, vor der Wahl schon, wir machen unbedingt etwas zum Gespräch Kirche und Staat, zum öffentlichen Diskurs von Religion in unserem Land. Und wir laden dazu die kirchenpolitischen Sprecherinnen und Sprecher ein. Und wir haben dann eine Pressemeldung jetzt gemacht, wo wir gesagt haben, leider ist die AfD bei uns im Deutschen Bundestag. Und deswegen laden wir den auch ein. Das ist eigentlich ein Ausdruck eines Verständnisses von parlamentarischer Akzeptanz oder Respekt vor dem Parlament. Dass wir uns inhaltlich in jeder Form von der AfD distanziert haben, ist völlig klar. Das haben wir auch als Zentralkomitee mehrfach getan. Ich hoffe, dass in dieser Veranstaltung, gerade zu der Thematik Kirche-Staat, auch der Vertreter der AfD sagen muss, was er denn denkt. Und er kommt in den kritischen Dialog mit einer Reihe von Menschen, die ich da eben auch sehe, auf dem Podium. Und wir hatten vor 2 Jahren in Leipzig die Diskussion andersrum. Da haben wir keinen Vertreter der AfD eingeladen. Die war auch noch nicht im Bundestag. Wir sind in einer gesellschaftlichen Diskussion. Wie gehen wir um mit diesem Populismus und Rechtsradikalismus auch, muss man ja sagen, ne? Wie gehen wir damit um? Und das spiegelt sich bei den Katholiken- und Kirchentagen der letzten Zeit. Im letzten Jahr war Kirchentag. Da haben unsere Partner vom Kirchentag die damalige Vorsitzende der Christen in der AfD eingeladen, die inzwischen auch schon ausgetreten ist wiederum, weil die AfD ja eine deutliche Bewegung weiter nach rechts gemacht hat und sich nicht distanziert von ihren rechtsradikalen Protagonisten.
Ist denn Ausgrenzung eine kluge Methode aus der Sicht einer Politikwissenschaftlerin, dass man bestimmte Gruppen, die in der Politik mitwirken, einfach nicht einlädt?
Das wäre aus meiner Sicht keine gute Option gewesen, da zurückzuziehen. Ich finde die Besetzung dieses Podiums, das Herr Vesper gerade benannt hat, genau richtig und kann da auch gut anschließen an das, was Herr Pickel vorhin benannt hat. Funktion solcher Kirchentage ist es ja dann auch tatsächlich, Personen in Rede und Antwort zu prüfen und sie in die Diskussion hineinzubringen, vielleicht auch ein Stück hineinzuzwingen. Und insofern wäre Ausgrenzung sicherlich nicht der richtige Weg gewesen aus meinem politikwissenschaftlichen Verständnis.
Der Katholikentag mit 1000 Veranstaltungen in Münster an 100 Orten, also gut austariert, hat meines Erachtens auch ein internes Problem. Wir haben es schon ganz kurz angedeutet. Er kann alles diskutieren, kann auch alles fordern, ob Diakonat der Frau, also geweihte Mitarbeiterinnen in geistlicher Funktion, ob gemeinsames Abendmahl für konfessionsverschiedene Paare. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das in einem sehr persönlichen Statement in Münster hier gewissermaßen nochmal eingefordert, darüber doch zu reden und gemeinsame Wege zu finden. Oder auch die Segnung gleichgeschlechtlicher Partner und gleichgeschlechtlicher Patenschaften. Aber die Macht haben allein die Bischöfe, die sich dazu öffentlich auch noch streiten. Der Regensburger Bischof Rudolf Vorderholzer hat bereits dazu aufgerufen, sich mit Forderungen zu Glaubensfragen zurückzuhalten oder gar Druck aufzubauen. Stefan Vesper, die Laien sind in einer schwachen Position.
Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Also ich habe ja selbst mit Herrn Bischof Vorderholzer vor 4 Jahren den Katholikentag in Regensburg gemacht. Ich kenne eine bestimmte Position, die er hat, die ich überhaupt nicht teile, die ich auch für falsch halte.
Nämlich welche?
Nämlich, dass er die Laien festlegen will auf den Weltdienst und sagen will, also ihr Laien, ihr habt in der Welt zu entscheiden über Politik und über Familienpolitik und über Umweltpolitik und so. Und ihr habt in der Kirche keine Theologie zu betreiben. Und das halte ich für falsch. Und da müssen wir weiter in der Diskussion bleiben. Er war mal Theologieprofessor. Ich würde ihn gerne fragen, wofür er denn Leute ausgebildet hat, wenn sie Laien bleiben, dann nicht mehr forschen, nicht mehr reden, nicht mehr mitdenken müssen. Das ist also eine wirklich falsche Vorstellung. Und der Katholikentag hier äußert sich natürlich in vielen Fragen auch, also ich habe ja eben schon gesagt, er ist auch ein etwas, wo man Glauben lernen kann für viele, aber für Leute, die einen gefestigten Glauben haben, die möchten, dass es in unserer Kirche weitergeht, dürfen sie und müssen sie und sollen sie auch ihre Vorstellungen auch zu theologischen Fragen vorschlagen. Da stehen wir ja auch nicht gegenüber eine kompakte Laienschar gegenüber einem kompakten bischöflichen Amt, sondern wir sind ja im vielfachen Dialog. Viele Bischöfe denken ja das ähnlich wie wir. Und auch viele Laien sind nicht unserer Auffassung. Klar, also insofern, wir müssen in ein Gespräch kommen, auch zu theologischen Fragen. Und so bewegt sich die Kirche weiter, nicht nur indem die Bischöfe in der Bischofskonferenz zusammensitzen, sondern indem die Theologie mitten im Volk Gottes lebt und nach Wegen sucht, wie Gott und das Evangelium hier zur Sprache kommen kann.
Aber das Programm muss dann doch von der Bischofskonferenz oder den entsprechenden Vertretern abgesegnet werden.
Nee, in keiner Weise. Das Programm macht die Katholikentagsleitung. Ja, der gehört der Bischof an. Aber der Bischof hat uns von vornherein in einer unserer ersten Sitzungen gesagt, ich will, dass hier kontrovers diskutiert wird. Bitte besetzt die Podien kontrovers mit unterschiedlichen Auffassungen. Und das ist auch der Fall gewesen. Und so geschieht das jetzt hier auch.
Gerd Pickel, wie wichtig ist denn die Kontroverse, gerade dann, wenn die Machtfrage eigentlich geklärt ist? Leider zu Ungunsten der Laien, würden manche sagen.
Ja, man darf das nicht unterschätzen. Also man könnte es ja auch anders sehen. Diese Intervention jetzt kurz vor dem Katholikentag, das hätte man sich ja auch sparen können, wenn man in einer selbstbewussten Position ist. Genau genommen zeigt das ja doch eine gewisse Sorge, dass hier auch natürlich über mediale Darstellung, über Diskurs eine Position aufkommt, die man nicht mag und die sich vielleicht weiter verbreitet und die vielleicht als Impuls dann doch deutlich weiter wirkt, als man sich das gerne wünschen würde. Also man kann sozusagen das auch als ein Zeichen der Schwäche statt um Zeichen der Stärke jetzt an dieser Stelle betrachten. Und man muss ja auch überlegen, auch die Bischofskonferenz ist ja da nicht einig. Im Gegenteil, wir haben ja unterschiedliche Positionen und ich weiß jetzt nicht, ob Herr Vorderholzer hier die Mehrheitsposition hat, sondern es, glaube ich, sieht eher nach einer Minderheitsposition aus. Und da ist man natürlich ganz besonders unter Druck, weil die Legitimität liegt natürlich sehr, sehr stark auch im Kirchenvolk. Denn es ist ganz klar, es ist jedem klar, eine Mitgliederorganisation, und das gilt eben für Kirchen auch, hängt auch von Mitgliedern ab. Und das bedeutet, die können natürlich auch die Abstimmung mit den Füßen vornehmen. Und das ist ja etwas, was wir eben in der Entwicklung seit den 70er Jahren in Deutschland kennen. Und das möchte man natürlich jetzt nicht irgendwie noch verstärken, indem man die Engagierten gerade vertreibt. Denn um die geht es ja hier. Es geht jetzt nicht um Leute, die sozusagen in der dritten Generation eigentlich gar nicht mehr wissen, wer Gott ist, sondern es geht um die Personen, die engagiert sind in der Kirche. Und wenn ich die gegen mich aufbringe über einen langen Zeitraum, dann kann das für eine Kirche nicht gut sein. Und dann muss man sich auch als Bischofskonferenz Gedanken machen. Und das macht man sich ja auch.
Politikwissenschaftlich könnte man das sozusagen so bewerten, dass das Gender-Setting, also das auf die politische, in dem Fall kirchenpolitische Agenda setzen von Themen und damit deutlich machen, hier sehen wir als Laien Probleme. Das kann man sicherlich versuchen zu ignorieren. Ich habe nicht den Eindruck, dass das in der Gänze passiert. Es gibt sicherlich innerhalb des Lehramtes, innerhalb der Bandbreite von Bischöfen, solche, die das sehr nachhaltig ignorieren. Das mag so sein. Ich habe aber doch den Eindruck, dass sich ein Impuls, ein Bewegungsimpuls, ein Diskussionsimpuls durchaus von solchen Veranstaltungen, von dem Nachhaltigen auf die Agenda setzen solcher Themen, die werden als drängend weiterhin empfunden, sich dann doch etabliert hat und dann womöglich langsam, aber gleichwohl ja Veränderungen erkennbar sind. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, es hat sich in den letzten 50 Jahren da überhaupt keine kirchenpolitische Veränderung von Positionen ergeben. Das Gegenteil ist meines Erachtens der Fall.
Die Veränderungen sind ja teilweise sehr gravierend. Gerd Pickel hat das Abstimmung mit Füßen genannt. Jährlich verlieren die großen Kirchen im Prinzip eine ganze Großstadt. Über 100.000 Mitglieder, die verloren gehen, nicht nur durch den demografischen Wandel, sondern durch aktiven Austritt. Ich nehme auch ein Gesellschaft, nicht nur ein innerkirchliches Problem war, sondern auch ein gesellschaftliches Problem. Ich nenne das mal die Ungleichzeitigkeit von Kirche und politischer Öffentlichkeit, beispielsweise Ehe für alle. Hier war der Bundestag viel schneller und ging viel weiter, als das der katholischen Kirche nun lieb sein kann. Doch statt als Bewahrerin von Werten wirkt sie eher als moralische Spielverderberin. Vom Islam wird gefordert, in der Moderne anzukommen. Gilt das nicht auch für die katholische Kirche, Stefan Vesper?
Also ich würde gerne mal in 10 Jahren schauen, wie man auf diese Debatte im letzten Halbjahr, also vor einem halben Jahr in der Ehe für alle zurückschaut. Da möchte ich eigentlich jetzt nichts zu sagen, sondern ich glaube, das war eine sehr spezielle und besondere Sache. Schauen wir mal.
Ich würde gerne. Was erwarten Sie denn in 10 Jahren dann?
Nein, ich fand das überraschend. Dann muss ich doch sagen, wenn in einer Debatte im Deutschen Bundestag jemand sagt, für mich ist Familie Vater, Mutter und Kinder. Und dann wird Hohngelächter, kommt im Deutschen Bundestag auf. Das hat mich schon getroffen. Also man kann ja anderer Meinung sein, aber das, was Sie überall erleben, Vater, Mutter und Kinder, wenn Sie durch die Straßen gehen und naja, ich möchte aber was anderes sagen. Vor einiger Zeit hat mir ein Mitarbeiter gesagt in Berlin, da sagen Sie, wenn der Katholik gesprochen hat, dann zu einem bestimmten ethischen Thema, dann gucken die Leute sich um und sagen, ja, wo ist denn jetzt hier die normale Meinung? Ja, ich glaube, dass sich das wandelt. Ich glaube, dass sich wandelt, dass Haltungen und Werte stärker an Bedeutung gewinnen. Ist mein Gefühl, ich kann es nicht wissenschaftlich belegen, mein Gefühl ist, dass so viel in Unruhe kommt, jetzt auch auf der großen politischen Bühne, aber auch im Kleinen, im Wegbrechen von manchen Erscheinungsformen Familie, wenn Kinder kein Frühstück zu Hause bekommen. Da fragen sich doch die Leute, was ist eigentlich richtig und falsch? Und ich glaube, dass Haltungen und Werte neu an Bedeutung gewinnen. Und da muss ich natürlich sagen, da haben die christlichen Kirchen, die christlichen Positionen, haben eben Positionen, Haltungen zum Lebensschutz, zum Anfang des Lebens, zum Ende des Lebens. Und die müssen sie natürlich in die Debatte stellen, aber dass sie gesagt werden, das finden Leute auch gut, sogar Leute, die gar nicht unserer Meinung sind.
Das stimmt, das würde ich unterstützen, dass das als eine Markierung von Positionen, an denen man sich dann ja im Zweifel auch abarbeiten kann, erstmal schon eine Wertigkeit an sich hat. Auf der anderen Seite wäre es verkürzt, davon auszugehen, dass eben nur die christlichen Kirchen da Positionen und Werte anzubieten haben. Ich glaube, das ist deutlich pluraler. Ich kenne aus meiner eigenen Forschung über Nichtregierungsorganisationen, wo wir starke Positionen und Verbände in dem christlichen Feld haben in Deutschland, die Diskussion, dass man sich eigentlich sehr gut verständigen kann. Da, wo der Nicht-Christ Solidarität sagt, sagt der Christ womöglich Nächstenliebe. Das Verständigen auf die gemeinsamen Werte kann gelingen, wenn man sich nicht sozusagen verfrüht auf ein Bekehren zu den eigenen Werten als die normativ besseren kapriziert, sondern stattdessen eher in den Austausch geht, zuhört, wo sind die gemeinsamen Schnittmengen. Und da würde ich mir bisweilen sozusagen auch weniger schnelle Aktion als vielmehr erstmal besonnenes Zuhören. Was sind die Werte der einen, der anderen und wo gibt es in der Summe dann doch Schnittmengen, die gemeinsam geteilt werden können, auch wenn ich eine andere Namensgebung dafür brauche, da dann eher einzusteigen, als in die Frage von Missio sozusagen einzusteigen.
Ja, das würde ich gerne sofort zustimmen.
Also man muss dazu sagen, es ist ja so, wir haben es eben mit einer höheren Pluralität von Positionen in der Gesellschaft zu tun. Wir haben es auch mit einer Pluralität natürlich von Werten zu tun. Wir sagen, wenn von Werten gesprochen wird, hat man immer so ein bisschen das Set. Es gäbe sozusagen nur ein Set von Werten und das ist gültig. Aber wenn wir heute über Wertorientierung reden, in der Werteforschung reden wir zum Beispiel gerade von Selbstverwirklichung, Selbstentfaltung als dem quasi von den meisten Menschen geteilten Wert und der ist nicht unbedingt eben an bestimmten Stellen ganz konform zu anderen Werten. Hier gibt es eben auch Auseinandersetzungen, das muss man sich klar sein und deswegen sind jetzt zum Beispiel nicht unbedingt andere immer dann gleich wertelose Gesellen. Was man hat, ist eben eine Auseinandersetzung, die begründungspflichtig geworden ist. Also ich kann eben nicht nur sagen, nein, das ist jetzt so, ich kann also nicht auf ein Dogma nur verweisen, das reicht vielen Menschen nicht mehr aus. Sie sagen, warum soll das denn so sein, dass zum Beispiel die Familie genau so aussieht? Und wenn man gute Gründe hat, glaube ich, dann kann man auch Leute überzeugen. Aber es geht sozusagen nicht einfach zu sagen, das ist irgendwo festgelegt von irgendwo, wo ich nicht weiß, kommt irgendwie vom Himmel. Das ist nicht mehr ausreichend, glaube ich, an dieser Stelle. Und das ist eine Veränderung natürlich, die wir in der Moderne haben. haben. Der Einzelne ist selbstbewusster geworden, der Einzelne entscheidet, was er tut und er möchte letztendlich da auch in gewisser Hinsicht überzeugt werden. Dann sind ihm durchaus Werte und Positionen und Leitlinien wichtig für die Erziehung, für sich selbst. Das vereinfacht ja auch das Leben, aber es muss natürlich schon irgendwie begründbar sein. Und ich glaube, das ist das Problem der Kirchen natürlich in der Moderne, dass sie seit einigen Jahren haben. Man hängt in der Tat so ein bisschen hinter gesellschaftlichen Entwicklungen. Man muss ja nicht dem Zeitgeist ja nicht immer folgen. Das ist immer der Vorwurf. Aber andererseits kann man natürlich dann nicht gleich die Gegenposition eindrehen. Es bleibt alles, wie es ist und wir bewegen uns überhaupt nicht. Das nehmen Menschen nämlich überhaupt nicht als etwas wahr, was mit ihrer Lebenswelt zusammenhängt. Und das ist das große Problem, was die Kirchen natürlich an einigen Stellen haben. Wenn wir fragen, dann sagen dann irgendwie 80% oder sogar 50% der Mitglieder, die Kirche passt eigentlich nicht so richtig mehr in die Moderne. Und das ist ein Problem, das man hat, das man natürlich auch irgendwie bearbeiten muss.
Das war das SWR2 Forum für Gott und die Welt. Wofür steht der Katholikentag in Münster? Für die Diskussion bedanke ich mich herzlich bei Professorin Dr. Christiane Franz, Politikwissenschaftlerin an der Universität Münster, bei Professor Dr. Gerd Pickel, Religionssoziologe an der Universität Leipzig und bei Dr. Stefan Vesper, Generalsekretär des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Am Mikrofon war Holger Gohler.